Nachdem Swarup Damodar Goswami in den Tempel zurückgekehrt war, bat er Sri Chaitanya Mahaprabhu, diesen unschuldigen Menschen zu verzeihen. Vers 190. Nach diesem Vorfall war Sri Chaitanya Mahaprabhu sehr zufrieden. Darauf bat er alle Gottgeweihten, sich auf beiden Seiten in zwei Reihen niederzusetzen. Vers 131. Der Herr setzte sich dann selbst in die Mitte und hob alle Arten von Stroh, Sandkörnern und schmutzigen Dingen auf. Vers 132. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu das Stroh und die Sandkörner aufhob, sagte er: Ich werde das, was jeder gesammelt hat, auf einen Haufen zusammentragen, und ich werde denjenigen, der weniger als alle anderen gesammelt hat, bitten, ein Bußgeld in Form von süßen Kuchen und Milchreis zu bezahlen. Vers 133. Auf diese Weise wurden alle Räumlichkeiten des Gudicha-Tempels vollständig gereinigt und gesäubert. Alle Räume waren kühl und makellos, wie ein sauberes und friedliches Gemüt. Vers 134. Als das Wasser aus den verschiedenen Räumen schließlich durch die Hallen abgelassen wurde, schien es, als strömten neue Flüsse heraus, um das Wasser im Meer zu treffen. Vers 135. Außerhalb des Tempeltores wurden auch alle Wege gereinigt und niemand konnte sagen, wie dies genau geschah. Erläuterung. In seinem Kommentar zur Reinigung des Gudicha-Tempels sagt Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu persönlich Unterweisungen gab, wie man Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, in seinem gereinigten und friedlichen Herzen empfangen soll. Wenn man Krishna in seinem Herzen sitzen sehen möchte, muss man zunächst das Herz reinigen, wie es Sri Chaitanya Mahaprabhu in seinem Shikshastaka vorschrieb, in Klammer Cheto Tarpana Marichanam. In diesem Zeitalter ist das Herz eines jeden unrein, wie im Srimad Bhagavatam bestätigt wird. Ritya Antahu Stuhu Ha Abhadrani. Um alle im Herzen angesammelten unreinen Dinge vorzuwaschen, riet Sri Chaitanya Mahaprabhu jeden, den Hare Krishna Mantra zu chanten. Das erste Ergebnis wird sein, dass das Herz gereinigt wird. In Klammer Cheto Darpana Marjanam. In ähnlicher Weise bestätigt das Srimad Bhagavatam in Klammer 1.2.17 diese Aussage. Sri Krishna, die Persönlichkeit Gottes, der Paramatma, in Klammer die Überseele, im Herzen eines jeden und der wohlmeinende Freund des wahrhaften Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellen Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der an seinen Botschaften Freude findet, die in sich selbst tugendhaft sind, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Wenn der Gottgeweihte sein Herz tatsächlich reinigen will, muss er von der Herrlichkeit des Herrn Sri Krishna chanten und hören, in Klammer Sri Nivatam Sva Kataha Krishnaha. Das ist ein einfacher Vorgang. Krishna selbst wird helfen, das Herz zu reinigen, weil er bereits dort sitzt. Krishna möchte weiter in unseren Herzen leben und der Herr möchte Unterweisungen geben. Doch muss man sein Herz ebenso reinhalten wie Sri Chaitanya Mahaprabhu den Gudicha-Tempel. Der Gottgeweihte muss der Herr sein Herz reinigen, ebenso wie der Herr den Gudicha-Tempel reinigte. Auf diese Weise kann man Frieden finden und mit hingebungsvollem Dienst bereichert werden. Wenn das Herz mit Stroh, Sandkörnern, Unkraut oder Staub angefüllt ist, in Klammer mit anderen Worten, Anya Bilasha Purna, kann man die höchste Persönlichkeit Gottes dort nicht auf den Thron setzen. Das Herz muss von allen materiellen Beweggründen, die auf fruchtbringendes Tun, spekulatives Wissen, das mystische Yoga-System und so viele andere Formen genannter Meditation zurückzuführen sind, gereinigt werden. Das Herz muss ohne jeden Hintergedanken rein sein. Wie Srila Rupa Goswami sagt, Anya Bila Sita Shunyam Jnana Karmati Anavritam. Mit anderen Worten, es sollte kein äußeres Motiv geben. Man sollte nicht nach materiellen Erhebung streben oder versuchen, den Höchsten durch spekulatives Wissen, fruchtbringendes Tun, schwere Enthaltung und Buße zu verstehen. Alle diese Dinge behindern das natürliche Wachstum der spontanen Liebe zu Gott. Sobald sie im Herzen vorherrschen, sollte man verstehen, dass das Herz unsauber ist und daher Krishna nicht als Sitzplatz dienen kann. Wir können die Gegenwart des Herrn in unseren Herzen nur dann wahrnehmen, wenn unsere Herzen gereinigt sind. Ein materieller Wunsch wird als ein Wunsch erklärt, durch den man die materielle Welt im vollsten Ausmaß genießen will. Im modernen Sprachgebrauch nennt man dies wirtschaftliche Entwicklung. Ein übermäßiges Verlangen nach wirtschaftlicher Entwicklung wird als Stroh und Sandkörner im Herzen angesehen. Wenn man zu sehr mit materiellem Tun beschäftigt ist, wird das Herz immer gestört bleiben. Narottam Das Thakur sagt: Samsare Vishanale Diva Nishi Hiya Chvale Yudaite Na Kainu Upaya. Mit anderen Worten, die Bemühung um materiellen Reichtum verstößt gegen das Prinzip hingebungsvollen Dienstes. Zum materiellen Genuss gehören große Opfer für glückbringende Werke, Mildtätigkeit, Enthaltung, Erhebung zu den höheren Planeten und sogar ein glückliches Leben in der materiellen Welt. Modernisierte materielle Vorteile sind wie der Staub materieller Verunreinigung. Wenn dieser Staub durch den Wirbelwind fruchtbringenden Tuns in Bewegung gerät, überwältigt er das Herz. So wird der Spiegel des Herzens von Staub bedeckt. Es gibt viele Wünsche, glückbringende und unglückbringende Tätigkeiten auszuführen. Doch die Menschen wissen nicht, dass sie auf diese Weise ihr Herz Leben für Leben unrein halten. Jemand, der den Wunsch nach fruchtbringenden Tun nicht aufgehen kann, ist vom Staub materieller Verunreinigung bedeckt. Karmis denken im Allgemeinen, die Wechselwirkung fruchtbringender Tätigkeiten können durch ein anderes Karma oder fruchtbringendes Tun aufgehoben werden. Dies ist zweifellos eine falsche Vorstellung. Wenn man von einer solchen Vorstellung irregeführt ist, wird man durch sein eigenes Tun betrogen. Solche Tätigkeiten sind mit dem Baden eines Elefanten verglichen worden. Ein Elefant mag sehr gründlich baden, doch sobald er aus dem Fluss steigt, nimmt er sogleich von Land Sand auf und wirft ihn sich über den Kopf. Wenn man aufgrund seiner vergangenen fruchtbringenden Handlungen leidet, kann man seinen Leiden nicht durch glücksverheißende Tätigkeiten entgegenwirken. Die Leiden der menschlichen Gesellschaft können nicht durch materielle Pläne aufgehoben werden. Der einzige Weg, wie Leiden gelindert werden können, ist Krishna-Bewusstsein. Wenn man sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet und im hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig ist, angefangen mit Chanten und Hören über die Herrlichkeit des Herrn, beginnt das Herz rein zu werden. Unpersönliche Spekulation, Monismus, in Klammer das Eingehen in das Dasein des Höchsten, spekulatives Wissen, mystischer Yoga und Meditation werden alle mit Sandkörnern verglichen. Sie führen nur zu einer Erregung des Herzens. Niemand kann die höchste Persönlichkeit Gottes durch solche Handlungen zufriedenstellen, und wir geben dem Herrn keine Möglichkeit, friedlich in unseren Herzen zu sitzen. Vielmehr wird der Herr durch diese Dinge nur gestört. Manchmal wenden sich Yogis und Jnanis anfangs dem Chanten des Hare Krishna Mahamantra zu, da sie dies als einen Weg betrachten, ihre vielfältigen Praktiken zu beginnen. Wenn sie jedoch fälschlich glauben, sie seien aus der Knechtschaft des materiellen Daseins befreit worden, geben sie das Chanten auf. Sie glauben nicht, das letztliche Ziel die Form oder der Name des Herrn ist. Solche unglücklichen Geschöpfe bekommen niemals die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes, denn sie wissen nicht, was hingebungsvoller Dienst ist. Sie werden in der Bhagavad Gita wie folgt beschrieben: Diejenigen, die neidisch und boshaft sind, die zu den niedrigsten der Menschen gehören, werden von mir in das Meer des materiellen Daseins in verschiedenen dämonischen Lebensformen geworfen. In Klammer Bhagavad Gita 16,19. Die Dämonen sind immer auf den Herrn neidisch und sind daher sehr frevelhaft. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat uns an seinem praktischen Beispiel gezeigt, dass alle Sandkörner sorgsam aufgelesen und nach draußen geworfen werden müssen. Sri Chaitanya Mahaprabhu reinigte auch die Umgebung des Tempels, da er fürchtete, die Sandkörner könnten wieder hereinkommen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erklärt, dass man zwar von dem Wunsch nach fruchtbringenden Tun frei werden mag, dass aber manchmal der feinstoffliche Wunsch nach fruchtbringendem Tun wieder in das Herz eindringt. Oft denkt man daran, Geschäfte zu tätigen, um hingebungsvolles Tun zu verbessern. Jedoch ist die Verunreinigung so stark, dass sie sich später in Missverständnisse entwickeln kann, die beschrieben werden als Kuntinati, in Klammer Fehler finden. Pratishtha Shah, in Klammer der Wunsch nach Ansehen, Ruhm und einer hohen Stellung, Jiva Himsa, in Klammer Neid auf andere Lebewesen, Nishita Chara, in Klammer die Annahme von Dingen, die in den Shastras verboten sind, Kama, in Klammer der Wunsch nach materiellem Gewinn, und Puja, in Klammer das Streben nach Popularität. Das Wort Kutinati bedeutet Falschheit. Zum Beispiel mag jemand versuchen, Srila Haridas Thakur nachzuahmen, indem er an einem abgeschiedenen Ort lebt. Im Grunde begehrt er nach Ansehen und Ruhm. Mit anderen Worten, er denkt, Toren würden ihn für so gut wie Haridas Thakur halten, nur weil er an einem einsamen Ort lebt. Dies sind alles materielle Wünsche. Ein neuer Gottgeweihter ist zweifellos auch dem Angriff anderer materieller Wünsche wie dem Wunsch nach Frauen und Geld ausgeliefert. Auf diese Weise wird das Herz erneut von unreinen Dingen erfüllt und wird immer härter, wie das eines Materialisten. Schließlich entwickelt man den Wunsch, ein angesehener Gottgeweihter oder sogar ein Avatar, in Klammer eine Inkarnation zu werden. Das Wort Jiva Himsa, in Klammer Neid auf andere Lebewesen, bedeutet im Grunde aufzuhören, Krishna-Bewusstsein zu predigen. Predigen wird als Paropakara beschrieben, das heißt Wohlfahrtsarbeit für andere. Diejenigen, die von den Vorteilen des hingebungsvollen Dienstes nichts wissen, müssen durch Predigen unterwiesen werden. Wenn man aufhört zu predigen und nur noch an einem einsamen Ort sitzt, geht man materiellen Tätigkeiten nach. Wenn man den Wunsch hat, mit den Mayavadis Kompromisse zu schließen, ist man ebenfalls mit materiellen Tätigkeiten beschäftigt. Ein Gottgeweihter sollte niemals mit Nicht-Gottgeweihten Kompromisse schließen. Indem man als ein professioneller Guru, mystischer Yogi oder Wundertäter handelt, mag man die Öffentlichkeit täuschen und hinters Licht führen und als wundervoller Mystiker Ruhm erlangen. Doch all dies wird als Staub, Stroh und Sandkörner im Herzen angesehen. Außerdem sollte man den regulierenden Prinzipien folgen und keinen Wunsch nach unzulässiger Sexualität, Glücksspiel, Berauschung und Fleisch haben. Um uns praktische Unterweisungen zu geben, reinigte Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel zweimal. Die zweite Säuberung war noch gründlicher. Hierdurch soll angedeutet werden, dass man alle Hindernisse auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes beseitigen soll. Er reinigte den Tempel mit fester Überzeugung, was dadurch deutlich wird, dass er seine eigenen Kleider zum Reinigen benutzte. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte persönlich sehen, dass der Tempel gründlich gereinigt und so sauber wie Marmor war. Sauberer Marmor hat eine kühlende Wirkung. Hingebungsvoller Dienst bedeutet, von allen Störungen, die durch die materiellen Verunreinigungen entstehen, Frieden zu erlangen. Mit anderen Worten, es ist der Vorgang, durch den der Geist gekühlt wird. Der Geist kann friedlich und glücklich sauber sein, wenn man nichts anderes mehr begehrt, außer hingebungsvollem Dienst. Obwohl alle unreinen Dinge entfernt sein mögen, bleibt manchmal feinstoffliche Wünsche im Geist, wie der Wunsch nach Unpersönlichkeit, Monismus, Erfolg und den vier Prinzipien religiöser Tätigkeiten in Klammer Dharma, Artha, Karma, Moksha. All diese Wünsche sind wie Flecken auf einem sauberen Tuch. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte auch diese fortwaschen. An seinem praktischen Beispiel zeigt uns Sri Chaitanya Mahaprabhu, wie man sein Herz reinigt. Wenn das Herz gereinigt ist, sollte man Sri Krishna einladen, sich dort niederzulassen. Und wir sollten dieses Fest feiern, indem wir Prasad verteilen und den Hare Krishna Mahamantra chanten. Sri Chaitanya Mahaprabhu pflegte jeden Gottgeweihten durch sein persönliches Verhalten zu lehren. Jeder, der die Botschaft Sri Chaitanya Mahaprabhus verbreitet, nimmt eine ähnliche Verantwortung auf sich. Der Herr tadelte und pries die einzelnen Gottgeweihten während des Reinigens persönlich und derjenigen, die als Acharyas tätig sind, müssen von Sri Chaitanya Mahaprabhu lernen, wie man Gottgeweihte durch sein persönliches Beispiel ausbildet. Der Herr war mit denen, die den Tempel reinigen konnten, indem sie unerwünschten Dingen, die sich im Inneren angesammelt hatten, nach draußen brachten, sehr zufrieden. Das nennt man Anartha Nivritti oder das Reinigen des Herzens von allen unerwünschten Dingen. So wurde das Reinigen des Gudicha Mandira von Sri Chaitanya Mahaprabhu ausgeführt, um uns wissen zu lassen, wie das Herz gereinigt und gekühlt werden soll, um Sri Krishna zu empfangen und es ihm zu ermöglichen, ohne Störung im Herzen zu sitzen. Vers 136. Sri Chaitanya Mahaprabhu reinigte auch den Nrisinga-Tempel, innen und außen. Schließlich ruhte er sich ein paar Minuten aus und begann dann zu tanzen. Erläuterung: Der Nrsingha-Tempel ist ein schöner Tempel, der gleich neben dem Gudiksha-Tempel steht. In diesem Tempel findet am Tag des Nrsimha Chaturdasi ein großes Fest statt. Es gibt auch einen Nrsingha-Tempel in Navadvip, wo das gleiche Fest gefeiert wird, wie Murari Gupta in seinem Buch Chaitanya Charita beschreibt. Vers 137. Um Sri Chaitanya Mahaprabhu herum führten alle Gottgeweihten gemeinsames Chanten durch. Der Herr tanzte wie ein toll gewordener Löwe in der Mitte. Vers 138. Wie gewöhnlich, wenn Sri Chaitanya Mahaprabhu tanzte, kam es zu Schweißausbruch, Zittern, Erblassen, Tränen, Jubel und Brüllen. In der Tat, die Tränen aus seinen Augen wuschen seinen Körper und die Körper derjenigen vor ihm. Vers 139. Auf diese Weise wusch Sri Chaitanya Mahaprabhu die Körper aller Gottgeweihten mit den Tränen aus seinen Augen. Die Tränen flossen wie der Regen im Monat Shravana. Vers 140. Der Himmel wurde von dem großen und lauten Chanten des Sankirtan erfüllt und die Erde zitterte durch das Springen und Tanzen Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 141. Sri Chaitanya Mahaprabhu liebte das laute Chanten Swarup Damodars. Als der Herr Swarup Damodar sang, tanzte Sri Chaitanya Mahaprabhu und sprang vor Jubel hoch in die Luft. Vers 142. So chantete und tanzte der Herr eine Zeit lang. Als er schließlich die Umstände verstand, hielt er inne. Vers 143. Dann befahl Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Gopala, dem Sohn Advaita Acharyas, zu tanzen. Vers 144. Während Sri Gopal in ekstatischer Liebe tanzte, wurde er besinnungslos und fiel zu Boden. Vers 145. Als Sri Gopala bewusstlos wurde, nahm ihn Advaita Acharya eilig auf seinen Schoß. Als er sah, dass er nicht mehr atmete, wurde er sehr aufgeregt. Vers 146. Advaita Acharya und andere begannen den heiligen Namen Sri Nrsimhas zu chanten und Gopala mit Wasser zu besprengen. Das Brüllen des Chantens war so laut, dass es das ganze Universum zu erschüttern schien. Vers 147. Als der Knabe nach einiger Zeit immer noch nicht zu Bewusstsein gekommen war, begannen Advaita Acharya und die anderen Gottgeweihten zu weinen. Vers 148. Daraufhin legte Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Hand auf die Brust Sri Gopalas und sagte laut: Gopala, steh auf. Vers 149. Sobald Gopala die Stimme Sri Chaitanya Mahaprabhus vernahm, kam er zu sich. Alle Gottgeweihten begannen daraufhin zu tanzen, während sie den heiligen Namen Haris chanteten. Vers 150. Dieser Vorfall ist von Vrindavan Das Thakur im Einzelnen beschrieben worden, deshalb habe ich ihn nur kurz dargestellt. Erläuterung: Dies ist eine Sache der Etikette. Wenn ein vorangegangener Acharya bereits über etwas geschrieben hat, ist es nicht notwendig, es zu wiederholen, um seine eigenen Sinne zu befriedigen oder den vorangegangenen Acharya zu übertreffen. Solange nicht eine tatsächliche Verbesserung erreicht wird, sollte man nichts wiederholen. Vers 151. Nachdem sich Chaitanya Mahaprabhu und alle Gottgeweihten ausgeruht hatten, machten sie sich auf, um zu baden. Vers 152. Nachdem der Herr gebadet hatte, stand er am Seeufer und legte trockene Kleider an. Nachdem er Sri Nrsimhadev, dessen Tempel in der Nähe stand, Ehrerbietungen erwiesen hatte, betrachtet der Herr einen Garten. Vers 153. In dem Garten setzte sich Sri Chaitanya Mahaprabhu mit den anderen Gottgeweihten nieder. Daraufhin kam Vaninatha Rai und brachte allerlei Mahaprasad. Vers 154 bis 155. Sowohl Kashi Mishra als auch Tulasi, der Tempelvorsteher, brachten so viel Prasad, dass 500 Leute davon essen konnten. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu die große Menge Prasad sah, das aus Reis, Kuchen, Milchreis und einer Vielfalt von Gemüsen bestand, war er sehr zufrieden. Vers 156. Unter den Gottgeweihten, die bei Sri Chaitanya Mahaprabhu waren, befanden sich Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, Advaita Acharya und Nityananda Prabhu. Vers 157. Acharya Ratna, Acharya Janiti, Srivas Thakur, Gadadhar Pandit, Shankara, Nanda Acharya, Raghava Pandit und Vakreshwara waren ebenfalls zugegen. Vers 158. Mit der Erlaubnis des Herrn setzte sich Sarvabhauma Bhatt Acharya nieder. Sri Chaitanya Mahaprabhu und alle seine Geweihten saßen auf erhöhten, hölzernen Sitzen. Vers 159. Auf diese Weise setzten sich alle Gottgeweihten in nacheinander folgenden Reihen einer neben den anderen nieder, um ihr Mittagsmahl zu sich zu nehmen. Vers 160. Sri Chaitanya Mahaprabhu rief immer wieder, Haridas, Haridas, und da sprach Haridas, der etwas entfernt stand, wie folgt. Vers 161. Haridas Thakur sagte, möge Sri Chaitanya Mahaprabhu mit den Gottgeweihten zusammenspeisen. Da ich abscheulich bin, kann ich nicht bei ihnen sitzen. Vers 162. Govinda wird mir später Prasad bringen, außerhalb des Tores. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der seine Gedanken verstand, rief ihn nicht wieder. Vers 163 bis 164. Swarup Damodar Goswami, Jagadananda, Damodar Pandit, Kashishwara, Gopinath, Vaninatha und Shankara verteilten Prasad und die Gottgeweihten chanteten in Abständen die heiligen Namen. Vers 165. Sri Krishna hatte früher im Wald sein Mittagsmahl zu sich genommen und an diesem selben Spiel erinnerte sich Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vers 166. Als sich Sri Chaitanya Mahaprabhu an die Spiele Sri Krishnas erinnerte, wurde er durch ekstatische Liebe erregt. Als er jedoch die Zeit und die Umstände in Betracht zog, hielt er sich ein wenig zurück. Vers 167. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte, mir könnt ihr das als Labra Vyana Jana bekannte gewöhnliche Gemüse geben und allen Gottgeweihten könnt ihr bessere Speisen wie Kuchen, Milchreis und Amrita Gutika geben. Erläuterung: Dieses Labra Vyana Jana ist eine Verbindung von mehreren grünen Gemüsesorten, die miteinander vermischt werden. Es wird oft mit Reis vermischt und an arme Leute verteilt. Amrita Gutika ist ein Gericht aus dickem Puri mit eingedickter Milch. Es ist auch als Amrita Rasavali bekannt. Vers 168. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu allwissend ist, wusste er, was für eine Art von Speise jeder besonders gerne mochte. Er ließ daher Swarup Damodar diese Speisen zu ihrer vollen Zufriedenstellung bringen. Vers 169. Jagadananda begann Prasad zu verteilen und plötzlich legte er alle erstklassigen Speisen auf den Teller Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 170. Als solch schönes Prasad auf den Teller Sri Chaitanya Mahaprabhus gelegt wurde, war der Herr nach außen hin sehr zornig. Als aber die Gerichte manchmal durch List und manchmal mit Gewalt trotzdem auf seinen Teller gelegt wurden, war der Herr zufrieden. Vers 171. Als ihm so diese Speise dargebracht wurde, betrachtete sie Sri Chaitanya Mahaprabhu eine Zeit lang. Da er sich vor Jagadananda fürchtete, aß er schließlich etwas. Vers 172. Der Herr wusste, dass Jagadananda zweifellos fasten würde, wenn er nicht diese Speise aß, die Jagadananda ihm anbot. Da sich Sri Chaitanya Mahaprabhu davor fürchtete, aß er etwas von dem angebotenen Prasad. Vers 173. Darauf brachte Swarup Damodar Goswami einige vorzügliche Süßigkeiten und während er vor dem Herrn stand, bot er sie ihm an. Vers 174. Swarup Damodar Goswami sagte dann, nimm nur ein wenig von diesem Mahaprasad und sieh, wie es kommt, dass Sri Jagannath es angenommen hat. Vers 175. Während Swarup Damodar dies sagte, legte er ein wenig davon vor den Herrn und der Herr aß es aus Zuneigung. Vers 176. Swarup Damodar und Jagadananda boten dem Herrn immer wieder Speisen an. So zeigten sie dem Herrn ihre Zuneigung. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. Vers 177. Der Herr ließ Sarvabhauma Bhattacharya zu seiner Linken sitzen, und als Sarvabhauma Bhattacharya das Verhalten Swarup Damodars und Jagadananda sah, lächelte er. Vers 178. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte auch Sarvabhauma Bhattacharya erstklassige Speisen anbieten. Deshalb ließ er aus Zuneigung die Austeiler immer wieder erstklassige Speisen auf dessen Teller legen. Vers 179. Gopinath Acharya brachte ebenfalls erstklassige Speisen und bot sie Sarvabhauma Bhattacharya an, während er süße Worte sprach. Vers 180. Nachdem Gopinath Acharya dem Bhattacharya erstklassiges Prasad gebracht hatte, sagte er: Man stelle sich nur vor, welche Art das frühere weltliche Verhalten des Bhattacharya gewesen sein muss. Seht nur, wie er sich jetzt transzendentaler Glückseligkeit erfreut. Erläuterung: Sarvabhauma Bhattacharya war früher ein smarter Brahmana gewesen, jemand, der streng den vedischen Prinzipien auf der weltlichen Ebene folgt. Auf der materiellen Ebene kann man nicht glauben, dass Prasad transzendental ist, dass Govinda die ursprüngliche Form der höchsten Persönlichkeit Gottes ist oder dass ein Vaishnava eine befreite Seele ist. Diese transzendentalen Überlegungen liegen jenseits der Betrachtungsweise eines gewöhnlichen vedischen Gelehrten. Die meisten Gelehrten sind Vedantisten. Sogenannte Anhänger der Vedanta-Philosophie halten die absolute Wahrheit für unpersönlich. Sie glauben auch, dass jemand, der in einer bestimmten Kaste geboren wurde, seine Kaste nicht wechseln kann, bis er stirbt und wiedergeboren wird. Die Smarta-Brahmanas lehnen auch die Tatsache ab, dass Mahaprasad, in Klammer der Bildgestalt geopferte Speise, transzendental und nicht von Materie verunreinigt ist. Ursprünglich hielt sich Sarvabhauma Bhattacharya an all diese Regeln und Vorschriften der vedischen Prinzipien auf der weltlichen Ebene. Jetzt machte Gopinath Acharya darauf aufmerksam, wie Sarvabhauma Bhattacharya durch die grundlose Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus bekehrt worden war. Da er nun bekehrt war, aß Sarvabhauma mit den Vaishnavas Prasad. Ja, er saß sogar neben Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vers 181. Sarvabhauma Bhattacharya antwortete: Ich war nur ein wenig intelligenter Logiker, jedoch habe ich durch deine Gnade diesen Reichtum der Vollkommenheit empfangen. Vers 182. Wer außer Sri Chaitanya Mahaprabhu, fuhr Sarvabhauma Bhattacharya fort, ist noch so barmherzig? Er hat eine Krähe in Garuda umgewandelt. Wer könnte so barmherzig sein? Vers 183. In der Gemeinschaft der Schakale der Logik fuhr ich nur fort, ein laut tönendes Boy Boy zu bellen. Jetzt chante ich mit dem gleichen Mund die heiligen Namen Krishna und Hari. Vers 184. Obwohl ich mit den Schülern der Logik, die alle nicht Gottgeweihte sind, Umgang hatte, bin ich jetzt in die Wellen des Nektarmeers der Gemeinschaft von Gottgeweihten eingetaucht. Erläuterung: Wie Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erklärt, bezieht sich das Wort bei Hiramukha auf jemand, der sehr eifrig materielle Dinge genießt. Solch ein Mensch präsentiert sich immer als Genießer der äußeren Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Da der Nicht-Gottgeweihte sich von äußerem Reichtum angezogen fühlt, vergisst er seine enge Beziehung zu Krishna. Solch ein Mensch liebt nicht die Vorstellung, Krishna bewusst zu werden. Dies wird von Srila Prahlad Maharaj im Srimad Bhagavatam in Klammer 7.5.30 wie folgt erklärt: Materialisten, die zu sehr an ihrem materiellen Körper, an der materiellen Welt und an materiellen Genuss haften und die ihre materiellen Sinne nicht beherrschen können, werden in die finsteren Regionen des materiellen Daseins geworfen. Solche Menschen können nicht Krishna bewusst werden, weder durch eigene noch durch gemeinsame Anstrengung. Solche Menschen verstehen nicht, dass das Lebensziel Das ist das Lebensziel des Menschen ist, die höchste Persönlichkeit Gottes, Vishnu, zu verstehen. Das menschliche Leben ist besonders zu diesem Zweck bestimmt und man muss alle möglichen Bußen und Enthaltungen auf sich nehmen und die Neigung zur Sinnenbefriedigung aufgeben. Materialisten bleiben immer blind, weil sie von blinden Halunken geführt werden. Ein materialistischer Mensch glaubt, ihm stehe es frei, nach Belieben zu handeln. Er weiß nicht, dass er von den strengen Gesetzen der Natur unerbittlich beherrscht wird. Noch weiß er, dass er vom Körper zu Körper wandert und fortgesetzt im materiellen Dasein verfallen muss. Solche Halunken und törichten Menschen lassen sich von ihren verblendeten Führern täuschen, die ihnen Sinnenbefriedigung versprechen, und sie können nicht verstehen, was mit Krishna-Bewusstsein gemeint ist. Die materielle Welt existiert außerhalb des spirituellen Himmels, und ein törichter Materialist kann nicht ermessen, wie weit sich das materielle Universum ausdehnt. Was kann er dann von der spirituellen Welt wissen? Materialisten glauben an ihre unvollkommenen Sinne und nehmen keine Unterweisungen aus den offenbarten Schriften an. Der vedischen Zivilisation gemäß muss man durch die Autorität der offenbarten Schriften sehen. Shastra Chakshuho. Man sollte alles durch das Medium der vedischen Literatur sehen. Auf diese Weise kann man zwischen der spirituellen und der materiellen Welt unterscheiden. Wenn man solche Unterweisungen nicht beachtet, kann man nicht von der Existenz der spirituellen Welt überzeugt werden. Weil Materialisten ihre spirituelle Identität vergessen haben, halten sie die materielle Welt für das Ein und Alles. Sie werden daher Bamir Mukha genannt. Vers 185. Sri Chaitanya Mahaprabhu antwortete: Schon in deinem letzten Leben bist du Krishna bewusst gewesen. Folglich liebst du Krishna so sehr, dass wir einfach durch deine Gemeinschaft alle Krishna-Bewusstsein entwickeln. Vers 186. Außer Sri Chaitanya Mahaprabhu gibt es niemand in diesen drei Welten, der immer gewillt ist, die Herrlichkeit des Gottgeweihten zu vergrößern und ihnen Zufriedenheit zu schenken. Erläuterung. In diesem Zusammenhang sollte man das Gespräch zwischen Kapila Dev und Devahuti um hingebungsvollen Dienst zu Rate ziehen. Man findet es im dritten Kanto des Srimad Bhagavatam. Vers 187. Sri Chaitanya Mahaprabhu nahm daraufhin alle Speisereste, die Jagannath geopfert worden waren, wie Kuchen und Milchreis, und verteilte sie an alle anderen Gottgeweihten, indem er sie einzeln zu sich rief. Vers 188. Sri Advaita Acharya und Nityananda Prabhu saßen nebeneinander und als das Prasad verteilt wurde, begannen sie eine Art Scheinstreit. Vers 189. Zunächst sagte Advaita Acharya: Ich sitze mit einem unbekannten Bettelmönch in einer Reihe und weil ich mit ihm zusammen esse, weiß ich nicht, was für ein Bestimmungsort mich erwartet. Vers 190. Sri Chaitanya Mahaprabhu gehört dem Lebensstand der Entsagung an. Folglich sieht er keine Abweichungen. Ja, ein Sannyasi wird nicht beeinflusst, wenn er Speisen isst, die von irgendwoher kommen. Vers 191. Den Shastras gemäß ist nichts Falsches daran, wenn ein Sannyasi im Hause eines anderen isst. Für einen Haushälter Brahmana aber ist diese Art des Essens fehlerhaft. Vers 192. Es ist nicht gut, wenn Haushälter mit Menschen speisen, deren frühere Geburt, frühere Familie, früherer Charakter und früheres Verhalten unbekannt sind. Vers 193. Nityananda Prabhu wies Srila Advaita Acharyas Vorwurf sogleich zurück, indem er sagte: Du bist ein Lehrer des unpersönlichen Monismus und die monistische Schlussfolgerung ist ein großes Hindernis für den Fortschritt reinen hingebungsvollen Dienstes. Vers 194. Jemand, der deiner unpersönlichen monistischen Philosophie zustimmt, erkennt nichts anderes als das eine Brahman an. Erläuterung. Der unpersönliche Monist glaubt nicht, dass Gott der einzige Gegenstand der Verehrung ist und dass die Lebewesen seine ewigen Diener sind. Nach Ansicht der Monisten mögen Gott und der Gottgeweihte im materiellen Zustand getrennt sein. Doch wenn sie sich auf der spirituellen Ebene befinden, besteht kein Unterschied zwischen ihnen. Das nennt man Advaita Siddhanta. Die Schlussfolgerung der Monisten, sie halten den hingebungsvollen Dienst des Herrn für eine materielle Tätigkeit und glauben daher, solche hingebungsvollen Tätigkeiten seien das gleiche wie Karma oder fruchtbringendes Tun. Dieser monistische Fehler ist ein großes Hindernis auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes. Im Grunde war diese Auseinandersetzung zwischen Advaita Acharya und Nityananda ein Scheinstreit, um alle anderen Gottgeweihten zu belehren. Sri Nityananda Prabhu wollte klarmachen, dass Advaita Acharya, ein reiner Gottgeweihter, nicht mit der monistischen Schlussfolgerung übereinstimmt. Die Schlussfolgerung des hingebungsvollen Dienstes lautet: Gelehrte Transzendentalisten, die die absolute Wahrheit kennen, nennen diese nicht-duale Substanz Brahman, Paramatma oder Bhagavan, in Klammer Srimad Bhagavatam 1.2.11. Absolutes Wissen besteht aus Brahman, Paramatma und Bhagavan. Diese Schlussfolgerung ist nicht die gleiche wie die der Monisten. Srila Advaita Acharya wurde der Titel Acharya verleiht, weil er den Bhakti-Kult und nicht die Philosophie des Monismus verbreitete. Die wahre Schlussfolgerung des Advaita Siddhanta stimmt nicht mit der Philosophie der Monisten überein. Hier bedeutet Advaita Siddhanta daher Advaya Jnana oder Einheit in Vielfalt. Im Grunde pries Srila Nityananda Prabhu Advaita Acharya durch diesen freundlichen Scheinstreit. Er führte die Vaishnava-Schlussfolgerung durch die schlüssigen Worte des Bhagavatam an: Vadanti Tat Tattva Vidas. Dies ist ebenfalls die Schlussfolgerung eines Mantra in der Chandogya Upanishad, der mit Ekam Eva Vidyam beginnt. Ein Gottgeweihter weiß, dass es Einheit in Vielfalt gibt. Weder unterstützen die Mantras der Shastras die monistischen Schlussfolgerungen der Unpersönlichkeitsanhänger, noch akzeptieren die Vaishnava-Philosophie Unpersönlichkeit ohne Vielfalt. Brahman ist der Große. Er beinhaltet alles, und das ist Einheit. Wie Krishna in der Bhagavad Gita in Klammer 7.7 sagt, Mataha Parataram Nanyat. Es gibt niemand, der über Krishna steht. Er ist die ursprüngliche Substanz, weil jede Kategorie von ihm ausgeht. Folglich ist er gleichzeitig eins mit und verschieden von allen anderen Kategorien. Der Herr ist immer mit einer Vielfalt von spirituellen Tätigkeiten beschäftigt. Doch der Monist kann spirituelle Mannigfaltigkeit nicht verstehen. Die Schlussfolgerung lautet, dass, obwohl der Mächtige und die Macht ein und dasselbe sind, innerhalb der Energie des Mächtigen Vielfalt besteht. In dieser Vielfalt gibt es einen Unterschied zwischen dem persönlichen Selbst, zwischen Arten der gleichen Kategorie und zwischen Arten verschiedener Kategorien. Es besteht in den Kategorien, die als Wissen, der Kenner und das Erkennbare verstanden werden, immer Vielfalt. Aufgrund der ewigen Existenz von Wissen, dem Kenner und dem Erkennbaren, wissen Gottgeweihte alles über die ewige Existenz der Form, des Namens, der Eigenschaften, der Spiele und des Gefolges der höchsten Persönlichkeit Gottes. Gottgeweihte stimmen niemals zu, wenn Monisten predigen, alles sei eins. Solange man nicht anerkennt, dass es den Kenner, das Erkennbare und das Wissen gibt, besteht weder die Möglichkeit, spirituelle Vielfalt zu verstehen, noch kann man die transzendale Glückseligkeit spiritueller Mannigfaltigkeit kosten. Die Philosophie des Monismus ist eine andere Form der buddhistischen Philosophie der Lehre. In seinem Scheinstreit mit Srila Advaita Acharya wies Sri Nityananda Prabhu diese Art der monistischen Philosophie zurück. Vaishnavas akzeptieren zweifellos Sri Krishna als den letztlichen Einen, und das, was ohne Krishna ist, heißt Maya oder das, was keine Existenz hat. Äußerlich zeigt sich Maya in zwei Formen: Jiva Maya, die Lebewesen, und Guna Maya, die materielle Welt. In der materiellen Welt gibt es Prakriti, in Klammer die materielle Natur, und Pradana, in Klammer die Bestandteile der materiellen Natur. Wenn man jedoch Krishna bewusst wird, existieren keine materiellen und spirituellen Unterschiede mehr. Ein fortgeschrittener Gottgeweihter wie Prahlad Maharaj sieht alles als eins, Krishna. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 7.4.37 heißt es: Krishna Graha Gritatma Na Veda Jagat Idrisham. Jemand, der völlig Krishna bewusst ist, unterscheidet nicht zwischen materiellen und spirituellen Dingen. Er sieht, dass alles mit Krishna verbunden und daher spirituell ist. Durch Advaya Jnana Darshana hat Srila Advaita Acharya reinen hingebungsvollen Dienst gepriesen. Srila Nityananda Prabhu verurteilt hier sarkastisch die Philosophie der Unpersönlichkeitsmonisten und preist die konkrete nicht-duale Philosophie Sri Advaita Prabhus. Vers 195. Nityananda Prabhu fuhr fort: Du bist ein solcher Monist, und jetzt esse ich mit dir zusammen. Ich weiß nicht, wie mein Geist dadurch beeinflusst werden wird. Erläuterung: Sangat Sanchayate Kamaha, in Klammer Bhagavad Gita 2,62. Man entwickelt sein Bewusstsein je nach der Gemeinschaft und Gesellschaft. Wie Srila Nityananda Prabhu hier sagt, sollte ein Gottgeweihter sehr vorsichtig sein, wenn er mit Menschen zusammen ist, die nicht Gottgeweihte sind. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu von einem Haushälter-Gottgeweihten nach dem Verhalten eines Vaishnavas gefragt wurde, antwortete er sogleich: Ein Vaishnava oder Gottgeweihter sollte enge Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten aufgeben. In seinen Upadeshamrita hat Srila Rupa Goswami die Merkmale vertrauter Beziehungen wie folgt beschrieben. Die Wörter Punkte Bojayate deuten darauf hin, dass man mit Gottgeweihten essen sollte. Man sollte es sorgsam vermeiden, Speisen zu essen, die von Nicht-Gottgeweihten angeboten werden. Ja, ein Gottgeweihter sollte sehr streng sein und keine Speisen von Nicht-Gottgeweihten annehmen, besonders Speisen, die in Restaurants, Hotels oder Flugzeugen gereicht werden. Srila Nityananda Prabhu will mit dieser Feststellung in diesem Zusammenhang betonen, dass man es vermeiden sollte, mit Mayavadis und verhüllten Mayavadis wie den Sahajya Vaishnavas, die materiell beeinflusst sind, zu essen. Vers 196. So sprachen beide weiter und priesen einander, obwohl ihr Lob negativ erschien, denn es schien, als würden sie sich beschimpfen. Vers 197. Danach rief Sri Chaitanya Mahaprabhu alle Vaishnavas zu sich und verteilte Mahaprasad an sie, als versprenge er Nektar. Zu der Zeit wurde der Scheinstreit zwischen Advaita Acharya und Nityananda Prabhu immer köstlicher. Vers 198. Nachdem sie ihr Mittagsmahl beendet hatten, standen alle Vaishnavas auf und chanteten den heiligen Namen Haris, und der widerhallende Klang erhob sich und erfüllte alle oberen und unteren Planetensysteme. Vers 199. Danach bot Sri Chaitanya Mahaprabhu all seinen hingegebenen persönlichen Gefährten Blumengirlanden und Sandelholzpaste an. Vers 200. Die sieben Leute, die von Swarup Damodar angeführt wurden und die das Prasad an die anderen verteilt hatten, nahmen dann in den Zimmer ihre Mahlzeiten zu sich. Vers 201. Govinda legte einige Speisereste, die Sri Chaitanya Mahaprabhu übrig gelassen hatte, zurück und bewahrte sie sorgfältig auf. Später wurde ein Teil dieser Reste Haridas Thakur gebracht. Vers 202. Die von Sri Chaitanya Mahaprabhu zurückgelassenen Speisereste wurden später unter den Gottgeweihten, die darum baten, verteilt, und schließlich nahm Govinda persönlich die letzten Reste. Vers 203. Die völlig unabhängige höchste Persönlichkeit Gottes führt verschiedene Arten von Spielen aus. Das Spiel des Reinigens und Säuberns des Gundicha-Tempels ist nur eines von ihnen. Vers 204. Am nächsten Tag fand das Fest Netrotsava statt. Dieses große Fest war das Leben und die Seele der Gottgeweihten. Erläuterung: Nach der Badezeremonie Sri Jagannaths, während der 14 Tage von dem Ratha Yatra Fest, wurde der Körper Sri Jagannaths, da er gewaschen worden war, neu angemalt. Das ist als Anga Raga bekannt. Das Netrotsava Fest, das am früheren Morgen des Nava Yauvana-Tages mit großer Pracht gefeiert wird, bildet das Leben und die Seelen der Gottgeweihten. Vers 205. Jeder war 14 Tage lang unglücklich, weil er die Bildgestalt Sri Jagannaths nicht sehen konnte. Als die Gottgeweihten den Herrn beim Fest sahen, wurden sie sehr glücklich. Vers 206. Zu diesem Anlass nahm Sri Chaitanya Mahaprabhu, der überaus glücklich war, alle Gottgeweihten mit sich und besuchte den Herrn im Tempel. Vers 207. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel besuchte, ging ihm Kashishvara voraus und hielt die Menschenmengen zurück, und Govinda ging am Schluss und brachte den Sannyasis gefüllte Wasserkrüge. Erläuterung: Der Karanga ist eine Art Wasserkrug, den besonders Mayavadi Sannyasis und im Allgemeinen alle anderen Sannyasis bei sich tragen. Vers 208. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu auf den Tempel zuging, gingen Paramananda Puri und Brahmananda Bharati vor ihm, und an seinen beiden Seiten hing Swarup Damodar und Advaita Acharya. Vers 209. In großer Erwartung folgten alle anderen Gottgeweihten ihnen in den Tempel Sri Jagannaths. Vers 210. Aus großer Begierde, den Herrn zu sehen, missachteten alle die regulierenden Prinzipien und nur um das Gesicht des Herrn zu sehen, gingen sie an den Ort, wo die Speisen geopfert wurden. Erläuterung: Es gibt bei der Verehrung der Bildgestalt viele regulierende Prinzipien. Zum Beispiel ist es nicht gestattet, den Raum zu betreten, wo Sri Jagannaths Speisen geopfert werden. In diesem Fall jedoch übertraten alle Menschen diese regulierenden Prinzipien und betraten den Raum, da sie sehr begierig waren, weil sie den Herrn 15 Tage lang nicht gesehen hatten. Vers 211. Sri Chaitanya Mahaprabhu dürstete sehr danach, den Herrn zu sehen. Seine Augen wurden wie zwei Hummeln, die den Honig von den lotusgleichen Augen Sri Jagannaths, der Krishna selbst ist, tranken. Vers 212. Die Augen Sri Jagannaths übertrafen die Schönheit blühender Lotusblumen, und sein Hals glänzte wie ein Spiegel aus Saphiren. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhu sah Sri Jagannath gewöhnlich aus einer Entfernung, da er hinter der Garuda-Säule stand. Da er aber Sri Jagannath 15 Tage lang nicht gesehen hatte, fühlte Chaitanya Mahaprabhu große Trennung von ihm. In großer Erwartung durchquerte Chaitanya Mahaprabhu die Versammlungshalle und betrat den Raum, wo die Nahrung geopfert wurde, nur um das Gesicht Sri Jagannaths zu sehen. In Vers 210 wird dieses Verhalten Mariyada Lagana oder eine Verletzung der regulierenden Prinzipien genannt. Dies deutet an, dass man an einen Höhergestellten nicht zu nahe herantreten soll. Die Bildgestalt des Herrn und der spirituelle Meister sollten aus einiger Entfernung betrachtet werden. Das nennt man Mariyada. Sonst kommt es, wie es heißt, durch zu vertrauten Umgang zu Geringschätzung. Manchmal kommt es vor, dass ein neuer Gottgeweihter, der in der unmittelbaren Nähe der Bildgestalt oder des spirituellen Meisters zu tun hat, zu Fall kommt. Persönliche Diener der Bildgestalt und des spirituellen Meisters sollten daher immer sehr achtsam sein, dass sie ihre Pflicht nicht vernachlässigen. Sri Chaitanya Mahaprabhus Augen werden mit durstigen Hummeln und Sri Jagannaths Augen mit blühenden Lotusblumen verglichen. Der Verfasser führte diese Vergleiche an, um Sri Chaitanya Mahaprabhu zu beschreiben, während der Herr tief in ekstatische Liebe zu Sri Jagannath versunken war. Vers 213. Das Kinn des Herrn, das bräunlich-gelb getönt war, übertraf die Schönheit der Banduli-Blume. Dies verstärkte die Schönheit seines sanften Lächelns, das glänzenden Wogen von Nektar glich. Vers 214. Der Glanz seines schönen Antlitzes nahm jeden Augenblick zu, und die Augen von Hunderttausenden von Gottgeweihten tranken seinen Honig wie Hummeln. Vers 215. In dem Maß, wie ihre Augen den nektargleichen Honig seines Lotusgesichtes zu trinken begannen, nahm ihr Durst zu. Ihre Augen ließen daher nicht von ihm ab. Erläuterung: Im Lago Bhagavatamrita in Klammer 1.5.538 hat Srila Rupa Goswami die Schönheit des Herrn wie folgt beschrieben: Die Schönheit des Sohnes von Maharaj Nanda ist unvergleichlich. Nichts übertrifft seine Schönheit und nichts kommt ihm gleich. Seine Schönheit ist wie Wogen in einem Nektarmeer. Diese Schönheit wirkt sowohl auf die sich bewegenden als auch auf die sich nicht bewegenden Dinge anziehend. In ähnlicher Weise findet man in der Tantra-Shastra eine weitere Beschreibung der Schönheit des Herrn. Ich werde von der höchsten Meditation über Sri Krishna, den Sohn Nanda Maharajas, berichten. Die Zehenspitzen seiner Lotusfüßen spiegeln die Schönheit der Körper von Millionen von Liebesgöttern wider, und seine körperliche Ausstrahlung ist weder je irgendwo gesehen worden, noch hat man jemals davon gehört. Man kann hierzu auch etwas im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.29.14 nachlesen. Vers 216. So genossen Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine Geweihten beim Anblick von Sri Jagannaths Gesicht transzendentale Glückseligkeit. Dies ging bis zum Mittag so. Vers 217. Wie gewöhnlich wurden in Sri Chaitanya Mahaprabhus Körper transzendale, glückselige Merkmale sichtbar. Er schwitzte und zitterte und ein ständiger Fluss von Tränen strömte aus seinen Augen. Jedoch hielt der Herr diese Tränen zurück, damit sie ihn nicht dabei störten, das Gesicht des Herrn anzuschauen. Vers 218. Sie ließen nur davon ab, das Gesicht von Sri Jagannath zu betrachten, wenn Speisen geopfert wurden. Danach sahen sie sein Gesicht weiter an. Wenn dem Herrn Speisen geopfert wurden, führte Sri Chaitanya Mahaprabhu seinen Kirtan durch. Vers 219. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu solch große Freude empfand, als er das Gesicht Sri Jagannath sah, vergaß er alles. Die Gottgeweihten jedoch brachten ihn mittags zu seiner Mahlzeit. Vers 220. Da alle Diener Sri Jagannaths wussten, dass am nächsten Morgen das Wagenfest stattfinden sollte, verdoppelten sie ihre Opferungen von Speisen. Vers 221. Ich habe kurz die Spiele des Herrn beim Säubern und Reinigen des Gundikcha-Tempels beschrieben. Sogar sündhafte Menschen können ihr Krishna-Bewusstsein erwecken, wenn sie diese Spiele sehen oder davon hören. Vers 222. Bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Raghunaths betend und immer auf ihre Barmherzigkeit hoffend, erzähle ich Krishnadas den Sri Chaitanya Charitamrita und folge ihren Fußspuren. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum 12. Kapitel im Matya Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das die Reinigung des Gudicha-Tempels beschreibt.